Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge der Reihe Gedankenwelt der Rosenkreuzer hören Sie heute die Einführung aus dem Buch Die mystische Botschaft der abendländischen Musik von Bernhard Weitnauer. Gestützt auf bildliche Darstellungen kann man sagen, dass der Mensch erstmals im Neolithikum, also etwa 7000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, sich mit Musik zu beschäftigen begann. Die Rosenkreuzer-Tradition lehrt uns aber, dass die Atlanter schon vor dieser Zeit diesen Zivilisationsstand nicht nur erreicht, sondern um vieles überschritten hatten. Die erste Ausdrucksform der neolithischen Musik bestand im Gesang. Dazu gesellte sich bald der Tanz und dieser wurde unterstützt durch Schlaginstrumente. 3000 vor Christus benutzten sumerische Priester die Lyra mit Resonanzkasten sowie mit Fellen bespannte Pauken für kultische Handlungen. Zu derselben Zeit verwendeten die Ägypter in ihren Tempeln Harfe, Flöte und Doppelklarinette. Der Chor klatschte im Takt eines Einzelsängers, der seine Melodienfiguren in die Luft zeichnete. 2500 vor Christus trat die babylonische und 2000 vor Christus die chinesische Musik auf den Plan. Der Begriff Musik stammt vom griechischen Wort Musike. Das griechische Wort Musa, also Muse, bedeutet im übertragenen Sinn Kunst. Musike techne heißt sinngemäß Musenkunst oder übersetzt Tonkunst. Musik steht also mit Kunst in enger Beziehung. Die Wurzel von Kunst ist Können und steht mit Wissen, Kenntnis, Geschicklichkeit und Fertigkeit im Zusammenhang. Bevor wir uns den geheimen Botschaften abendländischer Musik zuwenden, ist es angebracht, einen kurzen Blick darauf zu werfen, was Musik eigentlich ist. Musik ist in Wirklichkeit keine körperlose Kunst. So sehr sie als die Musenkunst schlechthin den Menschen über die Grenzen der Endlichkeit hinauszutragen vermag, so bedarf sie dazu dennoch eines stofflichen Ausgangspunktes, einer wegbahnenden Materie, der Luft und eines Raumes, der sie aufnimmt. Das Stoffliche aber ist die Voraussetzung für den herkömmlichen Klang. Sein Wesen zu erläutern, ist Aufgabe der Akustik. Um uns aber einen Ton zu erzeugen, bedarf es eines Körpers, der in Spannung oder Erregung versetzt wird und der im Bestreben, diesen Reizzustand in jenen der Ruhe zurückzuführen, hörbare Schwingungen erzeugt. Einen so hervorgebrachten Ton bezeichnen wir als Klang, im Gegensatz zu einem hörbar schwingenden Körper, der lediglich unregelmäßige Schwingungen abgibt, die wir dann als Geräusch empfinden. Und so wie der einfache Ton sich als Wellenbewegung von Luftteilchen räumlich und zeitlich nach allen Seiten fortpflanzt, so entsteht aus dem Nacheinander der verschiedenen Töne eine Art Wellenfeld, das aufsteigend Spannung, absteigend Entspannung findet und als ausgewogenes Ganzes das erzeugt, was wir Melodie nennen. Melodie, Rhythmus und musikalisches Gewand, gemeint sind Klangfarbe oder Instrument, sind nun aber die äußeren Bausteine aller Musik, der physische Körper sozusagen. Und dieser Körper ist Träger oder Wohnung der geistig-mystischen Botschaft, die der Komponist, also der Tonschöpfer, mit Hilfe der Notenschrift seinem Tonwerk einverleibt hat. Durch den inspirierten künstlerischen Interpreten erwacht die gute Komposition dergestalt zu einem lebendigen, klingenden, spirituellen Zeugnis der zu vermittelnden Sendung, sprich Mission, jedes Mal neu. Doch was ist Musik im mystischen Sinn? Musik ist, wenn ein Ton zu einem anderen wird. Die Wirkung ist dann in der Stille. Und jeder Ton einer Melodie wird zu einem anderen eben mit einer mystischen Botschaft angereichert, wenn man ihm Zeit lässt, damit er sich in unserer geistigen Mitte vermittelnd zu offenbaren vermag. Auch jede Melodie wird zu einer anderen und enthüllt uns ihre mystische Botschaft, wenn man ihr Zeit lässt, also eine Pause, um unserem inneren Ohr ihre geheime Botschaft zuzuflüstern, um uns zu inspirieren. Und so klatschen wahrhafte Musikverehrer nach einer musikalischen Interpretation im Konzertsaal oder in der Oper nie als Erste. Es ist ihnen ja auch kein Bedürfnis zu zeigen, dass sie das Ende der meist bekannten Musikstücke gut kennen. Aber warum müssen sich Klänge zuerst in uns verwandeln, damit wir sie als Musikbotschaften erleben können? Hier haben wir uns bewusst zu werden, dass das Ohr vom Auge sehr verschieden ist. Das Auge trennt, während das Ohr verbindet. In den Initiationen und Ritualen der Rosenkreuzer kommt der Musik nie eine vordergründige Aufgabe zu. Ihre Bestimmung ist, die durch das Ritualgeschehen geschaffene Schwingungszustände zu stützen, zu untermalen und zu verbinden. In einem solchen Ritual beispielsweise verbindet die Musik gewisse Passagen des Geschehens miteinander, damit symbolische Handlungen und Seinszustände für den Teilnehmer einleuchtender werden. Das menschliche Ohr hat die Eigenschaft, Verbindung zwischen dem Äußeren und dem Inneren zu schaffen, während das menschliche Auge unsere Innenwelt eindeutig von der uns umgebenden Außenwelt trennt. Machen Sie doch ein kleines Experiment, das Ihnen die Richtigkeit dieses Prinzips klar beweist. Jemand soll Ihnen einen kurzen Satz vortragen, den Sie mit geöffneten Augen auf sich wirken lassen, indem Sie den Sprecher ansehen. Danach soll der Sprecher denselben Satz vortragen, während Sie Ihre Augen geschlossen halten. Bei diesem Experiment geht es darum, dass Sie realisieren, wie getrennt Sie vom Sprecher sind, wenn Sie ihn anschauen, und wie nah Sie ihm in Verbindung stehen, wenn Sie seine Stimme mit geschlossenen Augen hören. Vor dem folgenden Abschnitt möchte ich ein Zitat von Bruno Walter stellen, jenes großen 1876 in Berlin geborenen Dirigenten, der mit seiner musikalischen Gestaltungskunst die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts entscheidend beeinflusst hat. Bruno Walter hat über das, was für ihn Musik war, Folgendes gesagt: Ich habe von Jugend an geahnt, dass es mit der Musik noch eine andere Bewandtnis als die nur künstlerische haben müsse. Ja, dass sie eine Welt für sich sei. Immer erklang mir aus der Musik etwas geheimnisvoll Jenseitiges, das mir tief das Herz bewegte. Zitat Ende. Jede Musik offenbart also immer eine Doppelbotschaft. Zum einen die Botschaft, die unser Ohr direkt über die Schallwellen aufnimmt, die Wirkung der zweiten mystischen Botschaft erblüht, wenn unser inneres Bewusstsein den Symbolgehalt der von außen einströmenden Botschaft entschlüsselt hat. Etwa so, wie wir umgekehrt ein Traumerlebnis aus unserem Inneren mit dem Oberbewusstsein zu entschlüsseln haben, um die eigentliche Botschaft zu erkennen, die uns das Innere selbst übermitteln will. Mit dem Unterschied allerdings, dass unser inneres Selbst die musikalische Botschaft immer in Windeseile traumwanderisch umsetzt. Wir können das jedes Mal verspüren, wenn wir von einer erhabenen Musik bei den ersten Takten bereits wundersam berührt sind und unsere Haut wie von einem prickelnden Schauer spontan überflutet wird. Bei Händels Sizilienode kann man das zum Beispiel erleben. Was ist nun die Botschaft der Sizilienode? Den äußeren Aspekt übermittelt uns natürlich der von Händel vertonte Text. Schon der Titel verrät uns das Thema. Die römische Märtyrerin Cecilia, deren Verehrung an einem 22. November seit dem 5. Jahrhundert bezeugt wird, wurde im 14. Jahrhundert zur Schutzpatronin der Musik als der von Gott gegebenen Harmonia Mundi berufen. Als entsprechendes Attribut wurde Cäcilia später in bildlichen Darstellungen die Orgel zuerkannt. Die Orgel als Instrument, in dem sich der christliche Einklangsgedanke auf ideale Weise zu erfüllen schien. In Raphaels berühmtem Gemälde weisen die am Boden zerstreuten, zerbrochenen Musikinstrumente sinnfällig darauf hin, wie hoch die Orgel damals über ihnen allen stand und wie sehr sie als Symbolinstrument für Harmonie schlechthin schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts gelten sollte. Das Dichten und Komponieren von Cäcilienoden wurde zu einer bevorzugten Aufgabe im Umkreis des englischen Hofes im ausgehenden 17. Jahrhundert, der sich auch Komponisten wie etwa Purcell und Händel annahmen. Als Beispiel dient uns die Cäcilienode von Georg Friedrich Händel, 1685 bis 1759. Dort heißt es: Oh, siehe da, was kann doch Kunst nicht alles lehren? Was kann doch Menschenstimme nicht alles erlangen? Und gar der Orgel brausende Lob preisen? Heilige Liebe, inspirierende Noten, auf erhabenen Pfaden gehen Höhen sich schwingende Töne, in himmlischem Streben mit Chören der Engel verschmelzend. Was sagt uns das über die esoterische Seite der Musik? Wenn wir dies herausfinden, sind wir am eigentlichen Kernpunkt unserer Betrachtungen angelangt. So könnten wir diese Arie folgendermaßen beschreiben: als Huldigung der Harmonie der materiellen und der immateriellen Ebene in ihrem klanglichen Ausdruck des bewegenden und ordnenden Prinzips, im ewig neue Formen schaffenden, unendlichen Schoß der Schöpfung. Oder als Huldigung an den Wohlklang. Hier lohnt es sich, auf die nützliche Frage einzugehen, ob man Musik eher mit geschlossenen Augen oder vorteilhafter mit geöffneten Augen hören soll. Natürlich ist beides von Bedeutung. Es kommt darauf an, was man bezweckt. Wenn Sie sich der sogenannten offensichtlichen Botschaft des Musikstücks bewusst werden wollen, halten Sie die Augen geöffnet. Wenn Sie aber die innere Botschaft des Komponisten aus der vorgetragenen Musik erfühlen und erfahren wollen, dann schließen Sie die Augen. Schließen im Sinne von Mund, Augen, aber auch Wunden heißt griechisch myein. Die Wurzel my kommt auch in Mystik vor. Und dies bedeutet, sich nach außen hin zu schließen und die eigene Aufmerksamkeit ganz nach innen zu richten, um einen Impuls bei der Suche nach einer Antwort auf eine Frage von dort zu erhalten. An dieser Stelle erscheint es sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass äußere Musikbotschaften allgemein akzeptierte Aussagen zu ergeben vermögen. Nicht so verhält es sich mit der Entschlüsselung innerer, also mystischer Botschaften. Hier verhält es sich wie bei der Entschlüsselung von Symbolen. Die Wahrheit zeigt sich immer nur in ureigenen, persönlichen Ergebnissen. Und wenn ich Ihnen hier Antworten vermittle, so sind das Weitergaben selbstempfundener Deutungen. Sie können deshalb nur der vergleichenden Anregung dienen. Zwei weitere wichtige Hinweise seien hier kurz festgehalten. Erstens, wie ist abendländische Musik entstanden? Seit wann gibt es sie? Ihr Entstehen hängt mit dem Ende des Römischen Reiches, mit den Völkerwanderungen und Gotenkriegen im 5. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung zusammen. Diese Geschehnisse sind gewissermaßen wie eine Götterdämmerung über das antike Europa hereingebrochen. Aus der dabei hinterlassenen Asche erhob sich, wie ein Phönix, eine neue Kultur und mit dieser auch eine neue Musik, die des Christentums. Zweitens, abendländische Mystik in der Musik erschöpft sich natürlich nicht in den beiden vorgestellten Musikbeispielen aus dem Barock, sondern sie umspannt einen Bereich, der vom Mittelalter über Renaissance und Barock, Klassik und Romantik bis hin zur zeitgenössischen Musik reicht. Das Gebiet ist eigentlich unausschöpfbar und könnte reichlich Stoff für weitere Veröffentlichungen bieten. In diesem Sinne kann diese Darstellung nur als Einführung in einen größeren Zyklus aufgefasst werden. Fahren wir also in unserer Entdeckungsreise fort und knüpfen wir an den sich aus der Asche Europas erhebenden Phönix an, mit seiner neuen Kultur und ihrem neuen glitzernden Kleid christlich inspirierter Musik, wenn wir einen Gedanken Martin Luthers über dieses strahlende Kleid Cäcilias zitieren. Musik ist die Kunst der Propheten, die einzige Kunst, welche den Aufruhr in der Seele besänftigen kann. Sie gehört zu den herrlichsten und kostbarsten Gaben, die uns Gott geschenkt hat. Zitat Ende. Die Musik, von der Luther spricht, vermag die besten Kräfte im Menschen zu mobilisieren. Wahre Musik vermag die einzig wahre Heilung auszulösen, nämlich die Heilung, die von innen kommt und auch die Stärkung der mitleidenden Seele und es dadurch matten Geistes berücksichtigt. Und sie tut es, indem sie die im Menschen wirkende Lebenskraft stimulierend und gezielt anregt. Den magischen Zauberstab, um solches zu bewirken, führen der inspirierte Komponist und der auf dessen Tonschöpfung abgestimmte, begnadete Interpret. Eine Wirkung wird auch hier durch zwei ähnliche Ursachen geschafft. Komponisten und Musiker sind, wie alle Künstler in anderen Disziplinen, geistig gesehen eigentlich mystische Botschafter an vorderster Front und als solche einer höheren Lebensaufgabe spirituell in höchstem Maße verpflichtet. So betrachtet ist doch der Konzertsaal im wahrsten Sinn ein Tempel. Hier nämlich werden die Anrufungen der Tonschöpfer durch den Priesterdienst der Orchestermusiker jedes Mal zu neuem Leben erweckt, um die teilnehmende Zuhörergemeinde geistig zu laben, zu stärken und spirituell einer höheren Ebene gegenüber hellhörig zu machen. Große Musik quillt aus der seelischen Gefühlswelt des Komponisten. Methode, Form und musikalische Gesetzlichkeit der diktierenden Ausdrucksepoche wird von der mentalen Seite des Tonschöpfers her traumwandlerisch als Gefäß bereitgestellt, in welches die Melodieimpulse gegossen werden. Wolfgang Amadeus Mozart hat einmal erwähnt, er käme manchmal kaum nach, seine melodischen Einfälle zu Papier zu bringen. So reichhaltig und intensiv kämen ihm diese oftmals zu. Bleiben wir ein wenig bei Mozart und wenden wir uns einer mystischen Schlüsselszene aus der Zauberflöte zu, die kaum 2 Monate vor Mozarts Tode uraufgeführt wurde. Es geht um den Auftritt der beiden Geharnischten vor der großen Prüfung Taminus und Paminas durch Wasser und Feuer, also vor der Meisterung der Hauptelemente des Lebens auf dem irdischen Plan. Als Einleitung dazu singen in pythagoräischen Oktaven 2 geharnischte Männer in einer Art von Choral die folgenden besinnlichen Worte. Der, welcher wandert diese Straße voll Beschwerden, wird rein durch Feuer, Wasser, Luft und Erden. Wenn er des Todes Schrecken überwinden kann, schwingt er sich aus der Erde Himmel an. Erleuchtet wird er dann imstande sein, sich den Mysterien der Isis ganz zu weihen. Zitat Ende. Das in langen Inkarnationsketten durch so viele Prüfungen hindurchgegangene Paar Tamino und Pamina, Animus und Anima, die sich auf der irdischen Ebene endlich finden, sprich Ober- und Unterbewusstsein, erkennen sich als gleichwertige Partner und arbeiten jetzt harmonisch und bewusst zusammen. Das geprüfte Paar, sprich die Seelenpersönlichkeit, wird vor der Aufnahme in das Reich des Lichtes, vor der großen Inkarnation oder Transition, von den Geharnischten, dem Wächter an der Schwelle vor dem heiligen Tempel, aufs Gewissen geprüft und dann für würdig befunden, in die heiligen Hallen einzutreten. Die Mysterien der Isis im Text der Geharnischten entsprechen dem Reich des größeren Lichtes und bedeuten die spirituelle Ebene des rein geistigen Kosmos. In dieser neuen Welt erwarten die Seelenpersönlichkeit, welche ihren Zyklus als Agent des Schöpfers auf Erden abgeschlossen hat, jetzt neue, höhere Aufgaben, die der Schöpferplan schon bereithält. Wenden wir uns jetzt einem anderen, absolut faszinierenden Aspekt musikalischer Botschaft zu, dem Aspekt, welcher als reichhaltige Lebenserfahrung tief in unserer Gedächtniskammer festsitzt und dort schlummert. Die Erlebnisse der Kinderseele. Robert Schumann blieb es vorbehalten, diesen jeden erwachsenen Menschen prägenden Aspekt dank seiner berühmten Kinderszenen in poetische Klänge umzusetzen, die das Lebenswerk eines Friedrich Fröbel aus Thüringen in seinem Schaffen sicher auch beeinflusst haben mag. Der Pädagoge Fröbel war einst Mitarbeiter des Kindererziehers Pestalozzi und galt später als eigentlicher Schöpfer des Kindergartens. 1817 in Keilhau und 1836 in Blankenburg. Fröbel erstrebte die Pflege des kindlichen Tätigkeitstriebes und suchte den Spieltrieb des Kindes mit neuartigen Spielzeugen, Beschäftigungsmitteln sowie mit rhythmischer Bewegung, Lied und Sprache gezielt zu fördern und beim Kind den Sinn für die Gemeinschaft zu formen. Er wusste, dass Kinder wegen ihrer außerordentlichen Unterschiedlichkeit erzieherisch unbedingt individuell angegangen werden müssen. Ein Kind kann nicht instruiert werden. Es gilt hier, das innere Bedürfnis, lernen zu wollen, durch entsprechende äußere Anreize zu unterstützen. Denn das Kind zieht das Selbstlernen allen anderen Beschäftigungen vor. Robert Schumann hat, selbst als großes Kind, seine Kinderszenen ursprünglich wie folgt betitelt: Kinderszenen sehr leicht für Kinder von einem Großen. Später änderte er diesen Titel allerdings und aus einer gewissen Distanz noch treffender ab in Rückspiegelungen eines Älteren für Ältere. Und er betonte, dass er hier Musik über, nicht für Kinder schreibe. Die Botschaft von Robert Schumanns bekanntem Stück Träumerei ist eindeutig und sprechend. Sie besagt: Durch Schließen der Augen, sich von der Außenwelt zurückziehen und sich dem inneren Reich seiner Traumwelt öffnen. Der Mystiker weiß, dass das Oberbewusstsein des Kindes seinem Unterbewusstsein auch im Wachzustand noch sehr nahe steht und in der äußeren Welt Zustände wahrnimmt, die sein inneres Auge schaut und die vom äußeren Auge nicht wahrgenommen werden können. Dem Kind ist solches einerlei, kennt es doch nur eine Realität. Die verborgene Botschaft dieser Träumerei suggeriert, das innere Selbst am Erleben irdischen Geschehens kindhaft teilhaben zu lassen. Anders ausgedrückt, was teilt mir das außerdem noch mit, was mir da über meine inneren Kinderaugen so alles zukommt? Auf unserem ersten Ausflug in die mystischen Gefilde der abendländischen Musik gelangen wir nun zu einem Vertreter der französischen Schule, zu Claude Debussy. Er ist der erste Tondichter, der mit seinen naturverbundenen, spielerischen, melodisch delikaten Klängen die geistigen Harmonien der Elemente mit ihren unseren äußeren Sinnen unfassbaren elementaren Bewohnern subtil reflektiert und in einer fast echoartigen Weise melodisch zum Erscheinen bringt. Unter diesen elementarischen Wesensarten oder Naturgeistern denke man sich die Salamander, die wir uns im Flackern der Feuerflammen hausend vorstellen können. dann die sich im glitzernden Wasser harmonisch wendenden Undinen, dann die in der Luft zart webenden Sylphen und letztlich die das Erdreich belebenden Gnomen. Auf diese Zusammenhänge weisen schon die Titelangaben mancher Kompositionen Debussys hin, zum Beispiel bei seinen Klavierpräludes. Schleier, der Wind in der Ebene, was der Westwind alles gesehen hat, Töne und Düfte vollführen einen Reigen in der Abendluft, Schritte im Schnee, Nebel, welke Blätter, Heideland, die Terrasse des Stelldicheins im Mondschein. Feen sind bezaubernde Tänzerinnen. Undine, Feuerwerk und so weiter. Die Klangwelt, die uns der Tonmystiker Debussy eröffnet, kennt keine Eifersucht, keine Machtkämpfe, keinen Verrat, kurzum keine menschlichen Dramen. Seine Naturgeister verfechten auch keine Moral in unserem Verständnis. Was diese elementaren Bewohner zwischen zwei Welten, der sichtbaren und der unsichtbaren, charakterisiert, sind ein froher Lob und Preisgesang an den Schöpfer der ganzen Natur. Diese Geistwesen tanzen, scherzen, sie singen, sie baden sich im Sonnenlicht oder geben sich dem Mondschein preis. Sie schaffen tausendfach Skulpturen in den Wolken, sie erlauben sich allerlei Späße, verkleiden sich und treiben Versteckspiele, genauso wie das alles bekanntlich auch Kinder tun. Das größte Geschenk, das uns Debussy hinterlassen hat, ist wohl die Förderung unserer Hellhörigkeit für spirituelles Geschehen in uns, um uns, in der Natur, wenn wir uns seiner Klangwelt unvoreingenommen hingeben. Die mystische Botschaft lautet: Mensch und Natur, wobei sie dem Menschen auf seinem Weg, ein Agent des Schöpfers zu werden, musikalisch die Augen dafür öffnen will, was Natur bedeutet. Claude Debussy hat mit seiner Musik um die Jahrhundertwende vor rund 100 Jahren eigentlich das eingeleitet, was wir mit Musik jenseits der Töne bezeichnen können. Und diese Feststellung kommt nun der mystischen Aussage doch ziemlich nahe, die besagt, Musik ist, wenn ein Ton zu einem anderen wird. Die Wirkung ist dann in der Stille. Dieser mystische Gedanke ist seiner inneren Aussage nach nicht ganz so neu. Die Antike, den Wurzeln des großen griechischen Philosophen Pythagoras verhaftet, hält während ihres gesamten Verlaufs an einer musikalischen Stufendreiheit fest. Die oberste Stufe der Musik als eigentlicher schöpferischer Quell heißt Musica mundana, also die das Weltall unhörbar durchflutende Harmonie der Sphären. Die zweite darunterliegende Stufe heißt Musica humana. Sie bedeutet harmonischer Zusammenklang zwischen Seele und Körper, wobei es der Geist ist, der sich den Körper baut. Die unterste Stufe der Musik umfasst das große Reich der sinnenhaften Klänge, also die Musica instrumentalis. Und dazu gehört auch die menschliche Stimme, die wir so gern als den Ursprung aller Musik auffassen. Wesentlich bei dieser Abstufung ist das Verständnis der Musica instrumentalis als begrenztes, tönendes Abbild des Prinzips der Harmonie auf der obersten Stufe, der mit dem äußeren Ohr nicht fassbaren Musik. Und wenn es dem hellhörigen Mensch gelingt, den anderen, darüber eingeordneten Ton als Musik in der Stille wahrzunehmen, dann ist es ihm jeweils gelungen, eine Abstimmung zur kosmischen Sphäre der Klänge herzustellen. Sein Geist hat dann über die Musica humana, Abstimmung zwischen dem inneren und äußeren Menschen, eine Brücke zur Musica mundana gebaut. Und seine Seele labt und erquickt sich daran. Die mystische Botschaft abendländischer Musik bezweckt also, den Menschen in seinem irdischen Königreich hellhörig zu machen und unterstützt ihn in seinem höheren Bestreben, Körper und Geist aufeinander abzustimmen, damit es ihm mit der Zeit auch gelingt, sich der den Kosmos durchflutenden, unhörbaren Harmonien der oberen spirituellen Welt über das innere Ohr bewusst zu werden. Die spirituelle Sprache, in der diese Botschaften abendländischer Musik formuliert sind, ändert sich entsprechend den geschichtlichen und kulturellen Epochen. Und dies hängt auch eng mit Entwicklung und Karma der einzelnen Völker zusammen. Was hier über mystische Botschaft abendländischer Musik ausgesagt wird, gilt natürlich auch für alle anderen Musikkulturen weltweit. Jede einzelne besitzt ihre eigene spirituelle Sprache zur Übermittlung ihrer mystischen Botschaft. Und alle diese Sprachen leben und ändern sich daher ständig nach dem von Heraklit definierten Prinzip Pantarei. Alles fließt. Damit wäre der äußere Rahmen der darstellenden Musik abgesteckt und wir wollen uns nun den einzelnen Epochen der Musikgeschichte zuwenden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie neugierig geworden sind auf dieses Buch, können Sie es über den Buchhandel beziehen. Bernhard Weitnauer, Die mystische Botschaft der abendländischen Musik im Verlag Amorg Bücher. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie unsere Podcasts abonnieren oder unseren YouTube-Kanal unter Amorg die Rosenkreuzer besuchen. Sie finden uns ebenfalls in den Social Media und können uns gerne kontaktieren über info@amorg.de.